Könnt ihr euch vorstellen, wie das sein mag, wenn man einem König begegnet? Also ich bin noch keinem König begegnet. Ich war zwar schon mal in London, aber diesen Wachwechsel habe ich mir gespart. Und ich weiß nicht, ich kann es mir nicht wirklich vorstellen. Ist von euch schon mal jemand irgendwie einer wichtigen Persönlichkeit begegnet? Tobi?
Ja, den Papst.
Ja. Wow, den Papst, cool. Und wie benimmt man sich dem Papst gegenüber?
Je nachdem. Hi, Bro.
Ja. Cool. Ich weiß nicht, was ich erwarten würde, wenn ein König kommt, aber ich kann euch mal an einem kleinen, ich habe euch zwei kurze Filmausschnitte mitgebracht. Und zwar, die Leute, der Vers ist ja, dein König kommt zu dir, ein Gerechter und ein Helfer. Na, die Leute haben erwartet, ein König kommt. Und das erwarten wir auch in der Adventszeit. Und was die Menschen damals in Israel erwartet haben, wenn ein König kommt, nachdem er gesiegt hat. Ein König war siegreich, er hat gekämpft, er hat die Feinde besiegt. Und da habe ich euch zwei kleine Ausschnitte mitgebracht. Ihr dürft mal gucken. Erwartet von Jesus, als Jesus kam und als Jesus in Jerusalem eingezogen war, war das wahrscheinlich so in etwa die Erwartung, dass er kommt und die Römer besiegt und die Feinde besiegt. Aber wie das vielleicht ausgesehen haben könnte, ich meine, wir wissen alle, diese Erwartung hat Jesus zumindest zu dem Zeitpunkt nicht erfüllt. Das war ungefähr das, was die Leute erwartet haben. Und ja, was sie bekommen haben, war dieses.
Die Zeit ist gekommen. Ich muss den Willen meines Vaters im Himmel tun. Ich weiß, ihr habt alle viele Fragen. Und es wird eine Zeit geben für diese. Aber zuerst kommt ihr mit mir.
Herr, wohin sollten wir gehen? Du allein hast Worte ewigen Lebens.
Ganz egal, was diese Woche passiert. Egal, was ihr seht oder fühlt oder denkt oder tut. Ich möchte, dass ihr wisst, in dieser Welt seid ihr die Meinen. Ich werde euch lieben bis an ihr Ende.
Manchmal ist das, was wir erwarten und was wir bekommen, vielleicht ein bisschen ein Unterschied. Die Menschen haben einen König, einen Sieger erwartet. Und die haben Jesus begrüßt wie einen König, wie einen Sieger. Eine Woche später sah das anders aus, weil Jesus diese Erwartung gerade mal nicht erfüllt hat. Aber dafür hat er was viel Größeres gemacht. Er hat einen anderen Feind besiegt, der viel größer ist als einfach nur die Römer, die Besatzer. Er hat die Sünde besiegt und er hat den Tod besiegt. Das ist das, was wir bekommen haben. Und wenn die Zeit jetzt heißt, mache dich auf und werde Licht, denn dein Licht kommt. Licht ist eine unglaubliche Energie. Und wie kann man Licht werden? Licht kann ich nur werden, wenn Jesus das Licht der Welt ist, wenn ich diese Energie, dieses Licht in mich lasse. Und ja, es geht um Kultur der Ehre. Und ja, wie begegnet man einem König? Einem König erweist man natürlich Ehre. Man verbeugt sich vielleicht, man geht auf die Knie. Einem König erweist man Ehre. Und wenn es ein guter König ist, dann ist der König jetzt nicht unbedingt ein Tyrann, der die Ehre nimmt und der seine Untergebenen und seine Bediensteten tyrannisch behandelt und sie einfach nur runterdrückt und schlecht behandelt, sondern ein guter König hat das im Blick und dient seinem Volk und seinen Menschen, seinen Untergebenen. Und genau das hat Jesus gemacht. Jesus hat die Sünde besiegt. Und das ist richtig, das ist viel größer, als wir uns das vorstellen können. Im ersten Johannesbrief, Kapitel 3.
Was siehst?
Ich habe euch das hier nicht ganz drauf geschrieben, sondern ich lese mal aber ein Stück weiter. Seht, wie viel Liebe uns unser himmlischer Vater erwiesen hat. Denn er erlaubt, dass wir seine Kinder genannt werden. Und das sind wir auch. Doch die Menschen, die zu dieser Welt gehören, kennen Gott nicht. Deshalb verstehen sie auch nicht, dass wir seine Kinder sind. Meine lieben Freunde, wir sind schon jetzt die Kinder Gottes. Und wie wir sein werden, wenn Christus wiederkommt, das können wir uns nicht einmal vorstellen. Aber wir wissen, dass wir bei seiner Wiederkehr sein werden wie er. Dann werden wir ihn sehen, wie er wirklich ist. Und jeder, der diese Hoffnung hat, achtet darauf, dass er rein bleibt, so wie Christus rein ist. Wer sündigt, missachtet das Gesetz Gottes. Denn Sünde bedeutet immer Auflehnung gegen Gottes Gesetz. Und ihr wisst, dass Jesus kam, um die Sünden der Menschen wegzunehmen. Denn er ist ohne Sünde. Wer also mit ihm lebt, sündigt nicht. Wer aber weiter sündigt, hat ihn nicht erkannt oder nicht begriffen, wer er ist. Das ist eine ganz schöne Aussage hier, oder? Jesus hat die Sünde besiegt und er kommt wieder. Ich glaube, uns geht es vielleicht ein bisschen wie den Menschen damals. Die Menschen damals haben erwartet, dass Jesus als großer König kommt und sie haben den leidenden Messias bekommen, der für unsere Erlösung stirbt. Wie ist denn das mit uns heute? Wir wissen, dass Jesus für uns gestorben ist und dass es erstmal durch Leid geht und dass es erstmal klein und in Schwachheit alles anfängt. Aber erwarten wir überhaupt noch, dass Jesus wirklich als König kommt mit aller Macht? Der Herrscher des Universums? Haben wir diese Erwartung überhaupt noch? Oder haben wir uns damit abgefunden, dass hier gerade eh alles irgendwie blöd ist und wir sind ein kleines Lichtchen und das lassen wir leuchten und wir sind schwach und klein und wurschteln uns so durch? Haben wir überhaupt noch die Erwartung, dass der König kommt? Und wissen wir überhaupt wirklich, dass wir Kinder Gottes sind? Ich hoffe es. Aber manchmal ist es so, man weiß es so im Kopf, oder? Weiß man es auch im Herzen? Also ich muss zugeben, manchmal nicht, wenn ich ganz ehrlich bin. Manchmal fühle ich mich nicht so wie ein Königskind, sondern eher wie so ein armes kleines Würstchen. Aber wir sind Kinder Gottes. Das ist unsere Identität, die uns Jesus gegeben hat. Durch Jesus sind wir Kinder Gottes. Das ist unsere Identität. Und was heißt es jetzt? Wer Gott kennt, der sündigt nicht. Der achtet darauf, dass er rein bleibt. Oh weia, heißt es jetzt, ich muss alle Gesetze halten, ich muss mich ordentlich anstrengen, damit ich dessen auch würdig bin, weil wenn ich sündige, dann kenne ich Gott nicht, dann bin ich kein Kind Gottes mehr. Dann habe ich es nicht gecheckt. Ich glaube, wir verwechseln hier zwei Dinge. Wir verwechseln meine Identität, wer bin ich und was tue ich. Die von uns, die Kinder haben, die wissen das vielleicht. Ja? Und ich hoffe, du weißt, weil jeder von uns, der da sitzt, hat auf jeden Fall Eltern und ist selbst ein Kind seiner Eltern. Und ich weiß nicht, wie du aufgewachsen bist, aber ich hoffe doch, dass man irgendwie weiß, selbst wenn man irgendwie Mist gebaut hat, wenn man was falsch gemacht hat, dass ich trotzdem noch ein Kind meiner Eltern bin. Ich wusste schon, okay, es hat vielleicht Konsequenzen und das ist vielleicht nicht angenehm. Und wenn ich versuche, das zu verstecken und so zu tun, als wäre nichts gewesen und ja, meine Mama wird es rausfinden, weil irgendwie war ich schon immer ein schlechter Lügner und meine Mutter wusste sofort, dass ich irgendwas ausgefressen habe. Also leugnen hat irgendwie keinen Zweck. Und seit so, was ist los, dann möchte ich zwar vielleicht im Boden versinken und ich weiß, ich kriege vielleicht einen Zusammenschiss und ich weiß, ich muss das irgendwie wieder in Ordnung bringen, was ich ausgefressen habe. Aber ich wusste zumindest immer, ich muss keine Angst davor haben, jemals, dass meine Eltern zu mir sagen würden, du bist nicht mehr unsere Tochter. Wir würden dich von zu Hause rausschmeißen. Geh mir aus den Augen, du bist nicht mehr mein Kind. Das wusste ich zumindest bei meinen Eltern immer. Und ich hoffe, dass das bei euch auch so ist. Und ich hoffe, dass eure Kinder das auch wissen. Es ist ein Unterschied, was ich tue, was ich getan habe und dass das vielleicht nicht immer toll ist. Und meine Identität, wer bin ich? Das ist ein großer Unterschied. Und das meint es, glaube ich, hier. Wer Gott kennt, der sündigt nicht. Naja, gehen wir mal zurück zum König David. Ich meine, jeder hat gesündigt irgendwo. Zum Beispiel König David und König Saul. Sie waren beide gesalbte Könige. Gott hat sie ausgesucht für ihre Aufgabe. Sie wurden gesalbt vom Propheten Samuel als der von Gott Gesalbte, der Auserwählte. Und so gesehen hat der Saul ja eigentlich in Anführungszeichen nur vor einem Kampf, er war etwas ungeduldig, weil der Prophet Samuel sich verspätet hat und die Feinde standen vor der Tür und er hat Gott ein Opfer gebracht. Das ist doch eigentlich nichts Schlimmes, er wollte doch nur Gott ein Opfer bringen. Im Vergleich dazu, König David hat einem Untergebenen von ihm die Frau ausgespannt, hat mit ihr geschlafen, hat Ehebruch begangen, hat danach versucht, es zu vertuschen, hat deren Mann töten und umbringen lassen. Also im Vergleich, David war ein Mörder und ein Ehebrecher und Saul war in Anführungszeichen nur etwas ungeduldig und er hat eben Gott ein Opfer gebracht. So schlimm kann es doch irgendwie nicht sein, oder? Irgendwas stimmt da nicht. Und was ist passiert? Zu Saul hat Gott gesagt, dich verwerfe ich. Dein Königtum wird nicht weiter bestehen. Keiner deiner Nachkommen wird auf meinem Thron sitzen. Und Saul ist gestorben. Was ist mit König David passiert? Ein Nachkomme von König David ist der Messias. Und David wurde das Königtum nicht weggenommen. Was war der Unterschied zwischen den beiden? Gesündigt haben sie beide. Und nach den Gesetzen hat der David mit Sicherheit die schwerere Sünden begangen, würde ich mal sagen. Aber der Unterschied war einfach das Herz, die Herzenshaltung. David hat Buße getan. Er wusste, dass er verbockt hat. Er wusste es. Und er wusste, der einzige Ort, wo ich hingehen kann, ist zu Gott vor seinen Thron. Er hat gefastet, er hat sich gedemütigt, er hat Gott um Vergebung gebeten. Das ist der Unterschied. Und er wusste das. Und Saul, der hat genau versucht, sich rauszureden. Ja, aber ich hab doch nur und du warst zu spät und da wollte ich das Opfer bringen, weil sonst überrennen uns die Feinde und der Kampf muss doch weitergehen und ja, du warst zu spät. Saul wollte sein eigenes Ding durchziehen. Er hat nicht auf Gott vertraut. Und das ist, auch wenn die Taten vielleicht die geringere Schuld sind, aber diese Herzenshaltung, das macht den Unterschied. Wo Gott sagt, nee, sorry, mit so jemandem kann ich nicht arbeiten. Ja, das macht den Unterschied. Und das ist, wir haben hier grundsätzlich zwei Dinge. Also jeder macht Fehler. Jeder wird irgendwie mal was verbocken. Aber bin ich ein Sünder oder habe ich gesündigt? Der Unterschied ist unsere Identität. Wenn ich ein Kind Gottes bin und ich stehe unter Gottes Vergebung durch Jesus, bin ich kein Sünder mehr. Dass ich trotzdem natürlich Dinge noch falsch mache, okay, dafür brauche ich Vergebung. Aber Wie gehen wir damit um? Gerade unter Christen, auch innerhalb der Gemeinde. Wie gehen wir damit um, wenn jemand die Regeln bricht, wenn jemand die Gebote bricht, wenn jemand Dinge falsch macht? Ich kann entweder wissen, okay, ich muss verstehen, jeder Mensch hat seinen freien Willen. Wir sind von Gott so geschaffen. Wir können uns für Dinge entscheiden. Wir können uns fürs Gute und fürs Schlechte entscheiden. Das impliziert oder setzt voraus, dass ich verstehe, was ist gut, was ist böse. Und dabei geht es nicht um die Taten, Vergleich David-Saul, sondern es geht um die Herzenshaltung. Wo führt es hin? Vertraue ich Gott oder ziehe ich mein eigenes Ding durch? Und wenn ich merke, das hat Konsequenzen. Wenn ich jetzt Fehler mache und ich lerne, okay, ich muss es zugeben, ich muss mich demütigen, ich muss um Verzeihung bitten und ich muss meinen Fehler wieder gut machen. Das ist nicht so besonders angenehm. Und daraus lerne ich dann letzten Endes, okay, Juni, du darfst mal weiterklicken, bitte. Daraus lerne ich, okay, Selbstkontrolle. Diesen dummen Fehler möchte ich nicht nochmal machen. Das ist mir schon mal passiert. Vielleicht passiert es mir auch ein zweites Mal, aber ich denke, ein drittes Mal wahrscheinlich nicht mehr. Man lernt daraus und daraus entsteht Beziehung. Das ist die Grundlage einer jeden Beziehung und auch der Beziehung zu Gott und auch der Beziehung zu den Mitmenschen, dass ich weiß, ich kann Fehler zugeben, ich muss sie nicht verstecken, ich kann um Verzeihung bitten und ich kann damit rechnen, dass ich diese Vergebung dann auch bekomme. Und dieses Ding von Buße und Vergebung, daraus besteht Liebe und daraus entsteht Beziehung. Denn jeder weiß, ich bin auch nicht fehlerfrei. Wenn man jetzt versucht, Fehler mit aller Kraft zu vermeiden und sagt, okay, ich versuche, wie reagiere ich, wenn jemand das bricht, es gibt Regeln und daran musst du dich halten. Und wenn du das nicht tust, dann gibt es eine Strafe. Was denkt ihr, was macht das mit einem? Ja, keiner hat gerne Konsequenzen, ne? Wenn man weiß, okay, ich muss das wieder in Ordnung bringen und ich muss mit den Leuten reden und ich muss um Verzeihung bitten und zugeben, oh Mann, da habe ich echt Mist gemacht. Das ist nicht angenehm. Aber vor Strafe kann man richtig Angst haben. Kannst du mal weiterklicken, bitte? Und wenn man dann Angst hat, was tut unser Gehirn? Was sind unsere Reflexe, wenn man Angst hat? Es sind drei Dinge. Entweder ich verteidige mich oder ich fliehe oder ich erstarre. Und keines, oder egal was, alles drei davon sind absolute Beziehungskiller. Ja? So kann ich keine gesunde Beziehung führen. Nicht mit Gott. Und auch nicht mit unseren Mitmenschen. Denn ich weiß, ich darf wissen, dass ich in Gott Vergebung habe. Und das ist das Gute dran, dass ich alles zugeben kann. Dafür ist Jesus gestorben. Die spannende Frage ist, wie gehe ich mit meinen Mitmenschen um? Ich hätte gerne Vergebung und ich muss mich ein bisschen meinen Mund zusammennehmen und Fehler zugeben und um Verzeihung bitten, wenn ich was verbockt habe. Frage, wie gehen wir mit unseren Mitmenschen um, wenn es anderen so geht? Da ist jetzt der Unterschied zwischen dem alten und dem neuen Bund. Der Grund, warum Jesus so viel Ärger mit den Pharisäern hatte, warum die so aufgebracht waren, wenn Jesus zu einer Sünderin, zu einer Ehebrecherin, die auf frischer Tat ertappt wurde, gesagt hat, Ich verurteile dich auch nicht. Tu es nicht nochmal. Wenn Jesus da Gnade walten lässt, deswegen waren die so aufgebracht, wenn Jesus sowas tut, weil wenn jemand die Strafe nicht durchsetzt, ja, wo führt denn das hin? Ja, wo führt es hin? Es führt dazu, dass man, wenn man Buße erlebt und seinen Fehler zugibt und Vergebung bekommt, dass das das Herz verändert und dann kann unser Herz eine Beziehung haben mit Gott und mit unseren Mitmenschen. Wenn ich nur Angst vor Strafe habe, dann kann ich keine Beziehung haben. Dann ist, und wenn das mit Gott so ist, dass ich nur Angst habe, dass ich von Gott bestraft werde, dann kann ich keine Beziehung zu Gott lieben. Und wenn wir das mit Menschen auch so machen, dann hat das auch entsprechende Konsequenzen, so oder so. Wie gehen wir miteinander um? Und wenn der Heilige Geist kommt, wir hoffen und wir beten, dass Gott uns Erweckung schenkt, dass Gott echt da ist. Und dann wird das passieren. Das ist immer so, dass Leute in Buße geführt werden, dass einem bewusst wird, Gott ist heilig, Gott ist der König und ich kann ihm so, wie ich bin, vielleicht nicht unbedingt gegenübertreten. Ich muss Buße tun. Ich merke, oh Mann, das muss ich jetzt zugeben. Und vielleicht möchte ich, dass jemand aus der Gemeinde mit mir betet. Das heißt, ich kann und will das nicht mehr verstecken. Ich will nicht mehr das Versteckspiel spielen. Von wegen, oh Mann, Hauptsache, hoffentlich findet es niemand raus. Das darf niemals jemand erfahren. Dass man das zugeben kann, dass man sich gegenseitig Vergebung zusprechen kann. Dass man Gott wirklich erlebt in seiner Gegenwart. Dass ich dann auch ihm mit Freude begegnen kann. Das muss man zulassen können. Und das geht nur in der Umgebung, in dem Umfeld, wenn man weiß, da ist Liebe und da ist Vergebung. Und nicht, du hast die Regeln gebrochen, jetzt hast du es verschissen, jetzt bist du nicht mehr Gottes Kind. Jetzt bekommst du eine Strafe. Und die Frage ist, was hast du für ein Gottesbild? Es gibt noch was in dem Film, wenn Jesus das gesagt hat, so egal was diese Woche passiert, und er guckt die einzelnen Leute so an. Noch ist der Petrus relativ selbstbewusst und sagt, ja, wo sollen wir denn sonst hingehen? Nur du hast die Worte ewigen Lebens. Klar, ich bin dabei mit dir. Ein bisschen später sagt er noch, niemals werde ich dich verleugnen. Ich bin bereit, mit dir zu sterben, wenn es sein muss. Der Judas guckt so ein bisschen beschämt auf den Boden. Jesus weiß auch, was da passieren wird. Was ist der Unterschied zwischen Petrus und Judas? Der eine hat Jesus verraten, der andere hat ihn dreimal verleugnet. Was ist der Unterschied? Genau dasselbe. Judas ist in die Falle getappt, dass er sich wahrscheinlich gedacht hat, oh Mann, ich habe es jetzt so verkackt, ich kann nicht mehr zurück jetzt. Und er hat sich selber umgebracht. Petrus, für den war es auch nicht leicht, wie man so ein bisschen aus der Bibel rauslesen kann, aber er ist dabei geblieben und er hat erlebt, dass Jesus ihm vergibt und dass Jesus ihn neu einsetzt als Hirten über seine Gemeinde, über seine Schäfchen. Und ich glaube, der Petrus war auch gnädig mit den Leuten, die Fehler gemacht haben, weil er genau wusste, er hat selber mehr als einmal irgendwie was ziemlich Blödes gemacht. Und Gott vergibt. Also, Johannes schreibt hier in seinem Brief weiter, die richtige Liebe von Gott treibt alle Angst aus. Und wer noch Angst hat, wer Angst hat vor Gott, wer Angst hat vor Strafe, der hat noch nicht richtig verstanden, wer Gott ist. Dann hast du noch nicht richtig verstanden, dass du Gottes Kind bist. Und auch wenn du mal was versemmelst, aber du bist Gottes Kind, das ist deine Identität und die kann dir niemand nehmen. Und alles, was du tun musst, ist den Fehler zugeben und Vergebung empfangen und dann auch anderen Vergebung weiterschenken. Letzten Sommer hatten unsere Kaninchen manchmal das Problem, dass Fliegen haben denen Eier ins Fell gelegt und wenn man das nicht rechtzeitig merkt, dann schlüpfen da so kleine Maden und die fressen dann so richtig tiefe Wunden, weil sie sich in die Haut reinfressen. Und das war dummerweise gerade so ein bisschen im Genitalbereich, wenn halt manchmal ein bisschen Kacke im Fell klebt. Das hatten wir einmal und das wollten wir nicht nochmal haben. Das kann ich euch sagen, weil das ist so ziemlich das Widerlichste, was man sich vorstellen kann. Ja? Und letzten Sommer haben wir uns dann immer am Abend die Kaninchen mal geschnappt und haben so mit dem Läusekamm mal durchgekämmt. Und wir haben an manchen Tagen schon ganz ordentlich diese kleinen Batzen, diese kleinen weißen Fliegeneier aus dem Fell rausgekämmt. Und ich glaube, sowas ist wie Vergebung. Wenn du nicht wirklich weißt, was deine Identität ist, wenn du das in dein Leben lässt, diese kleinen Lügen, die dir einflüstern, du bist es nicht wert, du hast jetzt aber wirklich verschissen und jetzt hast du den Fehler zum zweiten, dritten, vierten Mal gemacht. Jetzt kann mir Gott aber wirklich nicht mehr vergeben. Das kann ich niemandem sagen, das ist einfach zu peinlich. Ich glaube nicht, dass ich es wert bin, dass Gott mir vergibt. Ich krieg einfach nichts auf die Reihe. Das sind genau diese kleinen Fliegeneier, die der Teufel dir auf dich drauflegen möchte. Und wenn du das nicht los wirst, dann schlüpfen die Maden und die fressen dich auf. Das frisst dich innerlich auf. Und Vergebung und Buße ist letzten Endes nichts anderes, als wenn du zu Gott gehst und regelmäßig dich durchkämmen lässt oder auch mit deinen Mitmenschen. Diese Fliegeneier, diese kleinen bösen Lügen, die der Teufel auf dich draufsetzen will, die musst du loswerden. Du musst wissen, wer du bist. Und du darfst keine Angst haben, Fehler zuzugeben. Und egal wie oft. Und diese kleinen Dinger, du bist es nicht wert. Du hast jetzt wirklich total verschissen. Jetzt ist aber echt vorbei. Das muss weg, das muss gehen, weil sonst frisst es dich auf. Ich habe für euch ein paar Fragen mitgebracht und ich würde mal sagen, ihr könnt euch vielleicht zwei davon aussuchen, die euch jetzt irgendwie ansprechen und dürft so zu zweit, zu dritt, zu viert mal so zusammengehen und mal so vielleicht 5 Minuten darüber sprechen. Hinterfrag dich selber mal, wie gehst du damit um, wenn jemand anders Fehler macht? Wie gesetzlich sind wir? Es gab eine Gemeinde in die Galater, die haben sich auch überlegt, sie sind jetzt Christen geworden, aber hey, wär's denn nicht noch frömmer, wenn man sich auch an die jüdischen Gesetze hält, damit man auf jeden Fall safe ist? Soll man denn nicht beides machen, sich doch noch beschneiden lassen und alle Gesetze und Regeln halten, dass man auf jeden Fall auf der sicheren Seite ist? Paulus schreibt dazu im Galaterbrief: Denn durch das Befolgen des Gesetzes wird niemand vor Gott gerecht. Aber was ist, wenn wir durch den Glauben an Christus vor Gott gerecht werden wollen und dann feststellen, dass wir immer noch Sünder sind? Hat uns Christus in die Sünde geführt? Natürlich nicht. Ich mache mich vielmehr selbst schuldig, wenn ich versuche, das alte System wieder aufzurichten, das ich schon abgerissen hatte. Durch das Gesetz werde ich verurteilt, weil ich es nicht erfüllen kann. Ich aber bin mit Christus gekreuzigt, sodass ich jetzt nicht mehr unter dem Gesetz stehe, sondern für Gott lebe. Ich lebe, aber nicht mehr ich selbst, sondern Christus lebt in mir. Ich habe also mein Leben in diesem irdischen Körper im Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt und sich selbst für mich geopfert hat. Ich gehöre nicht zu denen, die die Gnade Gottes gering achten. Denn wenn wir durch das Gesetz gerettet werden könnten, hätte Christus nicht sterben müssen. Wir wissen, dass Jesus für uns gestorben ist. Und wir wissen, dass wir gerettet sind. Deswegen bist du ein Kind Gottes. Und du kannst Licht sein, weil du Jesus in dir hast. Und das weitergeben. Und das bedeutet einfach radikal demütig sein, Fehler zu geben, nicht von sich selber denken, ich hab's, ich bin besser als die anderen und das Gleiche den anderen auch zugestehen. So einfach und doch so schwer.